Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
KI, die digitale, die ökologische Transformation, der demografische Wandel. Da gibt es ja viel Bewegung und viele Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt. Welche Kompetenzen werden künftig gefragt sein? Wie und wo sollen und können sie vermittelt werden? Wie sieht er aus, der Arbeitsmarkt der Zukunft? Und was bedeutet das für mich, für Sie? Als Schulabgänger, als Berufseinsteiger, Beschäftigte, die sich Sorgen machen um den Arbeitsplatz aufgrund dieses Wandels auf dem Arbeitsmarkt. Was also bedeutet das alles? Teilen Sie Ihre Gedanken dazu gerne mit uns. Rufen Sie uns an. Unser Hörerteam erreichen Sie über diese Nummer. 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Das Ganze bundesweit gebührenfrei. Ich bin Petra Einsminger und bin gespannt auf Ihre Beiträge. Stehen Sie vielleicht vor einem Berufseinstieg oder wollen den Job gerade wechseln oder merken stete Veränderungen etwa durch die Digitalisierung und fragen sich, was bedeutet das für meine Arbeit und meinen Arbeitsplatz? Der Weg in die Arbeitswelt der Zukunft, wie kann der aussehen? Was brauchen wir dafür, um auf dem künftigen Jobmarkt auch zu bestehen oder auch um dort auch Spaß zu finden? Auch darum geht es ja, Spaß im Beruf zu haben. Darüber sprechen wir heute hier in der Sendung Campus und Karriere und mit dabei sind Klaus-Peter Hansen, er ist der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit aus Dresden uns zugeschaltet. Thomas Hoppe ist uns aus Hannover zugeschaltet, der Bundesvorsitzende des Verbands Die jungen Unternehmer. Olaf Schmiemann sitzt im WDR-Studio in Dortmund. Er ist der Leiter des Berufskollegs Witten und stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen. Und Professor Dr. Wittpohl ist mit dabei, aus Berlin zugeschaltet. Er leitet dort das Institut für Innovation und Technik. Herzlich willkommen Ihnen allen in dieser Runde.
Hallo. Vielen Dank. Hallo auch.
Ja, und schauen wir auf den Arbeitsmarkt der Zukunft, Volker Wittpa, von dem wir was erwarten können. Wir sind in Teilen ja schon in einem Wandel, der sich wie schon zeigt.
Ja, also wenn wir erstmal einsteigen wollen, sollten wir uns nochmal vor Augen führen, was für eine Art von Wandel das ist. Wir haben zurzeit die zwei größten Transformationen, die wir als Gesellschaft und Menschheit überhaupt erlebt haben, nämlich zum einen die digitale Transformation, wo jetzt die zweite Phase mit KI im vollen Umfang zur Entfaltung kommt, und die Klimaveränderungen, die die Menschheit auch ein bisschen mit beschleunigt hat. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und es gab vor 5 Jahren schon einen interessanten Risikobericht des McKinsey Global Institutes, was zu dem Schluss kam, Entscheidungen auf Basis von Erfahrung sind nicht mehr verlässlich. Und dies können wir eigentlich auch so bestätigen, wenn wir uns mal angucken, was in den Jahren von Corona war. Von heute auf morgen war alles das, was wir an Erfahrung, an Alltagserfahrung hatten, nicht mehr verlässlich. Und diese Art von Situationen können in Zukunft noch öfters auftreten.
Das heißt, dass Berufserfahrung zählt nicht mehr?
Nee, heißt es weniger, sondern wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass wir relativ häufig mit Situationen konfrontiert werden, wo wir komplett umdenken müssen. Das heißt, was wir brauchen, ist auf alle Fälle erstmal eine geistige und auch sonstige Flexibilität, uns auf neue Umstände einzustellen.
Das klingt anstrengend.
Ja, wird es auch werden, aber es kann auch Spaß machen, weil die Zukunft zumindest auch hier bei uns in Deutschland eine ganze Menge Chancen auch uns bieten wird, da wir halt jede Menge Menschen haben aus der Boomer-Generation, die in Ruhestand gehen, und demgegenüber stehen zurzeit wesentlich weniger potenzielle Arbeitskräfte. Und sofern es keine massive Zuwanderung gibt, muss ungefähr die Hälfte von denen, die dann da ist, die Arbeit von denen machen, die früher doppelt so viel waren. Also von daher gibt es jede Menge Möglichkeiten. Man muss nur gucken, wie man diese schafft. Und damit würde ich jetzt erstmal meinen Einstieg bewenden lassen.
Und man hört da auch raus, auch diejenigen, Sie sagen, es ist etwa die Hälfte von denen, die die Jobs jetzt machen, die brauchen halt Unterstützung, möglicherweise auch technische. Wir schauen mal in die Region Sachsen, Klaus-Peter Hansen, wenn wir das auch nochmal konkreter machen. Umbrüche an vielen Stellen, ja, die Herausforderungen auch unterschiedlich je nach Region in Deutschland. Was machen Sie da als Chef der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit bei Ihnen aus? Demografische Wandel klang da ja schon an. Das ist bei Ihnen, glaube ich, auch ein großes Thema.
Ja, zumal in Sachsen noch der Effekt Demografie der stärkste Treiber wird, weil nach der Wende ja uns auch die viele verlassen haben. Und die jungen Frauen haben damals auch die nächste Generation mitgenommen. Das heißt, der demografische Druck ist in Sachsen am größten. Jeder vierte Beschäftigte wird in den nächsten 10 Jahren ins Rentenalter wechseln. Das ist also der Durchschnitt, in manchen Branchen etwas mehr, in manchen etwas weniger. Aber das ist der entscheidende Druckpunkt, um den sich alles dreht. Das heißt, Jugend wird zum Goldstaub. Und auf der anderen Seite aber, wie es jetzt schon angedeutet wurde, die Kompetenzstrukturen, die verschieben sich sehr stark zulasten von Fachlichkeit, zugunsten von anderen Kompetenzfeldern wie soziale Kompetenz, methodische Kompetenz oder auch personelle Kompetenzen.
Da gucken wir auch noch genauer drauf. Prozess. Genau, das ist nämlich auch der spannende Punkt, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist dann gefragt? Da kommen wir noch drauf, das werden wir noch mal ganz arg vertiefen auch. Wenn Sie aber auf den Arbeitsmarkt der Zukunft blicken, was würden Sie sagen, was sind da so Branchen, wo sind Chancen, von denen Herr Wittpohl ja auch schon gesprochen hat, die es ja durchaus gibt, aber wo gibt es auch möglicherweise Umbrüche, die sehr radikal auch für den einen oder anderen sein könnten?
Also es gab ja eine ganze Zeit lang immer die Debatte, dass KI, Digitalisierung Arbeitskräfte freisetzt, Arbeitsplätze vernichtet. Also mitnichten können wir das feststellen in den letzten Jahren, auch nicht am aktuellen Rand. Wir sprechen eher von einer Kompensationstheorie. Was heißt, da wo etwas verloren geht, entsteht Neues. Was aber festzustellen ist, dass alle Berufsbilder, tatsächlich alle, egal in welches sie jetzt hängen oder in ihre eigenen, neuen Anforderungen, neuen Herausforderungen sich gegenüberstehen werden, neuen technischen Varianten, neuen Arbeitsmitteln. Also in jedem Beruf wird das relevant. Das heißt, lebenslanges Lernen wird wohl keinem erspart bleiben.
Lebenslanges Lernen ist auch etwas, wo man dann natürlich auch gucken muss, wie ermöglicht man das allen. Und auch das wird Thema bei uns sein. Also wo gibt es die Chance der Weiterbildung? Wer muss da auch tatsächlich handeln, auch von Unternehmensseite? Wir gucken aber auch, wo werden Kompetenzen vermittelt? Olaf Schmiemann, Sie leiten das Berufskolleg Witten. Das ist sehr breit aufgestellt. Es gibt viele verschiedene Abschlüsse. Sie bilden auch als Berufsschule aus, haben also auch Kontakt zu Unternehmen in der Region. Aus Ihrer Warte der künftige Arbeitsmarkt, welche Veränderungen spüren Sie da schon?
Ja, also die Veränderungen über den technologischen Fortschritt merken wir natürlich auch immens. Ja, also ich sag mal, voll vernetzte Systeme, die in den Unternehmen eingesetzt sind, wo nicht mehr ein Datentransfer händisch vollzogen werden muss, sondern wo alles vollautomatisch läuft, das nehmen wir schon wahr. Eine immer schnellere Technologisierung ist auch das, was wir wahrnehmen. Das ist auch eben schon mal deutlich geworden. Ich glaube, was wichtig ist, die jungen Menschen für die Zukunft fit zu machen, ist, sich ständig weiterzuentwickeln und viel schneller als früher sich weiterzuentwickeln, sich neue Dinge anzueignen. Das ist das, was wir jetzt schon wahrnehmen und was die große Herausforderung für die Zukunft sein wird, für die jungen Menschen.
Und Sie haben natürlich auch sehr viele Menschen, die eben auch handwerklich sich orientieren. Haben Sie da das Gefühl, dass der ein oder andere auch sich bewusst ist, dass das, was Ausbildung früher war, heute anders sein muss?
Ich finde, da muss man sehr genau in die Branchen reingucken. Wir können natürlich an vielen Stellen durch technologischen Fortschritt auch menschliche Tätigkeiten ersetzen. Ich glaube, das hat auch Grenzen natürlich. Ja? Und von daher ist an vielen Stellen in der handwerklichen Ausbildung vieles noch so, wie es früher war. Ob das alles so gut und richtig ist, ich glaube, da werden wir im Laufe der Sendung nochmal drauf gucken. Aber wir sind ja immer auch angehalten, auf die Prüfung oder auf die Abschlussprüfung mit vorzubereiten. Und da wird doch noch sehr stark in der Gegenwart geprüft.
Und die Hörerinnen und Hörer, die kriegen das auch mit. Wir haben uns sehr breit aufgestellt, auch was unsere Gesprächsgäste angeht, weil das eben auch ein Thema ist, was in alle Bereiche dringt und von allen Seiten eigentlich auch betrachtet werden will. Thomas Hoppe, Sie sind im Verband Junge Unternehmerinnen und Unternehmer aktiv. Da sind viele Unternehmerinnen und Unternehmer zusammengeschlossen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Da gibt es das Start-up, aber auch das Traditionsunternehmen. Entsprechend unterschiedlich werden die Auswirkungen ja auch des Transformationsprozesses oder man muss ja sagen, der Transformationsprozesse sein. Was hören Sie von Ihren Mitgliedern? In welchen Bereichen ändern sich die Jobbeschreibungen da gerade am meisten?
Das stimmt, es gibt auf jeden Fall einen sehr starken Umbruch, auch gerade wenn man die Unterschiede sieht zwischen jungen Unternehmen, zwischen Startups und auch den Nachfolgern, die eben das Unternehmen der Eltern mit übernehmen. Auch hier sehen wir einen spannenden Unterschied bei den jungen Gründern, die ein Unternehmen vielleicht von Anfang an auch komplett digital aufsetzen, die Prozesse, die Abläufe. Und auf der anderen Seite vielleicht die Nachfolger, die das Unternehmen der Generation davor übernehmen und vielleicht dort auch die Prozesse und die Struktur noch anpassen wollen. Ich glaube, gerade letzteres ein bisschen eine größere Herausforderung. Teilweise hat man noch dann eben gewachsene Strukturen, die man dann probiert eben umzustellen, aufzubrechen und hat da, glaube ich, auch entsprechende Herausforderungen teilweise, die es auch ja gut und schnell zu bewältigen. Ich bin selber Gründer. Ich habe ein Unternehmen von vornherein relativ digital aufgestellt und die Prozesse vereinfacht. Also ist ein spannender Spagat zwischen den beiden. Zwischen den beiden Gruppen, den Nachfolgern und auch den Gründern und mit unterschiedlichen Herausforderungen.
Mhm. Klaus-Peter Hansen, der Arbeitsmarkt, der war vermutlich ja nie statisch. Aber ich habe von verschiedenen Seiten auch in der Vorbereitung auf diese Sendung immer wieder gehört, gerade verändert sich alles sehr rasant. Empfinden Sie das aus so? Wie rasant ist das gerade?
Ja, also eins stimmt, die Halbwertszeit von fachlichem Wissen nimmt immer mehr ab. Egal in welcher Generation im Übrigen. Mhm. Jugend ist ja erstmal kein Verdienst. Das heißt, in jeder Generation wird das spürbar, das Wissen, Erfahrungswissen, Dinge, auf die man immer gesetzt hat, die stabil waren, die Routinen, die man entwickelt hat, zunehmend in Konflikt geraten zu den aktuellen neuen Anforderungen. Also viel, viel mehr Dynamik, in denen Menschen sozusagen erst lernen, auch zurechtkommen zu müssen. Und das hat ja der Vorredner gerade angedeutet. Doch das ist auch ein Veränderungsprozess, der mit den Menschen ganz viel macht.
Sie haben es schon gesagt. Also Jugend ist jetzt nicht unbedingt per se der Garant dafür, dass man bequem in den Arbeitsmarkt rutscht. Was bedeutet das alles für Berufseinsteigerinnen und Einsteiger? Auf was müssen die sich da einstellen?
Also zunächst, wie gesagt, ich wiederhole das nochmal gern, die jungen Menschen sind Goldstaub. Es gibt keine Branche in meinen Augen, die nicht gern privilegiert junge Menschen in den Nachwuchs investieren möchte. Also die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist sehr groß. Sie wissen, dass die generativen Prozesse aktiv unterstützt werden müssen. Und die Unternehmen wissen auch, dass sie sich bei den jungen Menschen bewerben und weniger umgekehrt. Was das für unsere Bildungssysteme heißt, will ich Ihnen in einem Bild beschreiben. Also der klassische Fabrikarbeiter in der ersten und zweiten Technologieentwicklung, der sollte vor allen Dingen fleißig und sorgfältig arbeiten. Der musste eigentlich nicht mitdenken. Die Arbeitskraft, die Fachkraft, die heute gesucht wird, die muss noch leidenschaftlich sein, die muss kreativ sein, die muss mitreden wollen, die muss mitdenken. Alles Tugenden, die durch ein Bildungs- und Ausbildungs- und Studiensystem auch vermittelt werden müssen. Und jetzt wäre natürlich wäre der Bildungspolitiker gefragt, der einfach mal sagt, wo stehen wir da eigentlich heute? Kann unser Ausbildungssystem diesen Anforderungen der Zukunft überhaupt aktuell Rechnung tragen? Da würde ich zumindest mal ein kleines Fragezeichen machen.
Aber da haben wir ja jemanden am Start, Olaf Schmiemann, der genau da arbeitet in diesem Bildungssystem. Was sagen Sie dazu?
Ja, das würde ich gerne zweiteilen. Also ich glaube, die Berufskollegs haben an der Stelle schon nochmal eine Sonderstellung in der Bildung. Wir sind seit 1996 in NRW mit dem Lernfeldkonzept unterwegs. Das bedeutet, es geht nicht mehr darum, reines Fachwissen den jungen Menschen weiter näher zu bringen. Ja, es geht darum, handlungsorientiert, exemplarisch zu arbeiten, an vollständigen Handlungen orientiert zu arbeiten. Das heißt, ich erschließe mir nicht, ich mache mal ein Beispiel, unterschiedliche Härteverfahren gibt es und was sind die Vor- und was sind die Nachteile, sondern ich stelle die jungen Menschen von einer Problemstellung und sage, es gibt hier ein Bauteil, das hat die und die Anforderungen, wie können wir das Oberflächen behandeln, damit es den Anforderungen standhält. Und da muss man das Problem analysieren.
Also kreativer auch ranzugehen.
Man muss auf jeden Fall kreativer reingehen, man muss vollständig reingehen, weil man am Ende immer gucken muss, habe ich mein Problem wirklich gelöst? Und wenn ich mein Problem noch nicht gelöst habe, dann drehe ich halt noch eine Schleife. Und das ist das, wie die Berufskollegs schon, wie gesagt, seit Ende der 90er Jahre arbeiten. Und das ist bestimmt nicht das, was wir erwarten müssen, wenn es an die Zukunftsskills geht. Da bin ich bei meinem Vorredner ein Stück weit, da bin ich auch noch ein bisschen kritisch. Aber wir können ja aber kleinere Projekte in den Schulen durchaus da noch ein Stückchen näher drankommen. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, ganz kurz von einem Projekt aus meiner Schule zu berichten, wo wir 5 Tage gearbeitet haben an der Schule der Zukunft. Also wir haben ein Thema gesucht, das 2800 Schülerinnen und Schüler hoffentlich interessiert und sind da über so einen Design Thinking Prozess rangegangen, in 6er-Gruppen, komplett gemischt über die ganze Schule. Also da haben angehende Kinderpflegerinnen mit Zerspannungsmechanikerinnen zusammengearbeitet und sich dieser Problematik gestellt, wie soll unsere Schule der Zukunft aussehen, haben sich selber Herausforderungen gesucht und gesagt, an der und der Stelle würden wir die Schule gerne anders aufstellen oder weiterentwickeln. Und dann haben die sich im Endeffekt Expertinnen und Experten dazu geholt, weil das wird auch eine Kunst in der Zukunft sein. Wir werden immer Fachwissen weiter brauchen, aber es gibt so unglaublich wirklich viel Fachwissen. Und das mit den verschiedensten Leuten abzurufen, sich auszutauschen, mit denen in der Lage zu sein, mit denen zu kooperieren und zu kommunizieren. Das ist ja also für einen Schüler, wenn ich dem sage, ruf mal den Architekten oder den Ingenieur an, der sich mit dieser Thematik auskennt, das ist erstmal eine Riesenhürde für den. Das müssen die erstmal lernen. Dass
das
sie
sind
da
junge Leute, ne? Die sind das gar nicht gewohnt,
genau,
Fremde anzusprechen.
Genau, dass die da angstfrei jemanden anrufen. Das haben die am zweiten Tag gemacht. Am dritten Tag haben die ihre Ideen gebündelt. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Kritisches Denken. Welche Ideen waren gut, welche waren schlecht? Wo haben wir vielleicht bei einer Internetrecherche, sind wir auch nach Fehlinformationen aufgesessen? Auch das ist ja mit...
die Medienkompetenz mit zu vermitteln.
Genau,
ja.
Genau. Ja, mit Ressourcen, die unendlich sind, ja ganz wichtig, das herauszufinden. Und dann war es wichtig, dass sie für das, was sie sich überlegt haben, einen Prototypen bauen. Und am letzten Tag sich auch ein Feedback zu ihrem Prototypen einholen. Das ist was ganz Wichtiges. Feedbackkultur, die brauchen wir in Gesellschaft. Fehlerkultur, ja, aus Fehlern zu lernen. Zu sagen, okay, das war jetzt nicht richtig. Dann weiß ich aber, wo ich dran arbeiten muss. Und das haben wir eine Woche mit 2800 Schülerinnen und Schülern gemacht. Oh. Das hat uns ganz viel Kraft und Nerven gekostet, aber das hat den Schülerinnen und Schülern ja unglaublich viel gebracht. Die sind sehr gewachsen daran.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie das angekommen ist. Nein, nein, alles gut. Aber wie ist das angekommen bei den Schülern? Mit Begeisterung, sagen Sie.
Also ich bin ja immer Freund der ehrlichen Worte, dass jetzt 2800 Schüler die ganze Woche hart und intensiv gearbeitet haben. Wer das glaubt, der unterliegt einem Trugschluss. Aber eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern, ich hätte jetzt gesagt 80%, die haben wirklich intensiv gearbeitet, die haben toll in ihren Gruppen gearbeitet. Die Betriebe waren total begeistert, mit ganz wenigen Ausnahmen. Einige haben das kritisch gesehen und gesagt, das brauchen die alles noch nicht, aber ob das die Betriebe sind, die für die Zukunft gut aufgestellt sind, das sei auch mal dahingestellt irgendwo. Aber es ist ganz, ganz gut angekommen. Wir haben aus der Industrie und aus der Politik Juroren gehabt, die jetzt die besten drei Projekte prämiert haben. Und auch mein Kollegium war natürlich im Endeffekt, ja, glücklich. Ein Stück weit auch stolz über das, was erreicht wurde. Aber es war eine Woche, die ganz anders gelaufen ist von morgens bis nachmittags. Und ja, das war auch schon herausfordernd.
Und ich höre im Hintergrund, ist Volker Wittbar, glaube ich, schon ganz unruhig, weil ich auch was dazu sagen will. Ich möchte nur noch eine Nachfrage stellen, weil Klaus-Peter Hansen das ja auch angesprochen hat. Welchen Raum Schule und Bildungssystem hat und was es von der Bildungspolitik möglicherweise auch braucht, damit Sie eben in die Richtung Ausbildung könnten für diesen Markt, der diese Future Skills, diese Zukunftsskills ja auch braucht, die wir auch noch beschreiben werden hier in der Sendung. Haben Sie da den Eindruck, das ist erkannt in der Politik und die Wege sind, die Weichen sind gestellt und Sie haben den Raum dafür als Schulleiter?
Ich würde einen Schritt nach vorne gehen. Ich glaube, es ist erkannt. Man überlegt, wie man die Weichen stellen muss. Gestellt sind sie nur bedingt. Es gibt Freiräume, die muss man auch nutzen an der Stelle. Das haben wir mit dieser einen Woche mit allen gemacht. Sowas habe ich noch nie erlebt, dass es da von Seiten der Verwaltung eine Einschränkung gibt oder ähnliches, weil man auch da die Zukunftsfähigkeit sieht. Und ich glaube, man ist da auf einem guten Weg, aber da ist noch einiges an Ressourcen möglich, das uns sehr helfen würde, da etwas freier noch zu arbeiten.
Volker Wittbar, jetzt haben Sie das Wort.
Danke. Ja, es ist eine schöne Steilvorlage von Kollegen Schmiemann gewesen. Also ich begrüße das sehr, dass es diese Art von Angeboten auch gibt, aber leider gibt es die nicht flächendeckend. Und wie Herr Hansen zu Recht gefragt hatte, ist, wo ist das im Bildungssystem? Da die ganz klare Antwort, das gab es schon früher und das gibt es eigentlich immer noch, nämlich das ist die Eigeninitiative und die intrinsische Motivation der Schüler und Studierenden. Und gerade bei Umbrüchen ist es so, dass man sich seine Sachen auch selber organisieren kann. Also wenn ich jetzt einfach mal in meine Studienzeit zurückgehe, da haben wir, als wir im Ingenieurstudium waren, die Sachen, die unser Curriculum nicht abgebildet hat, uns einfach selber über die Hochschulgruppe des VDEs organisiert und haben dann zum Beispiel...
Sagen Sie nochmal kurz VDE?
VDE, das ist der Verband der Elektrotechnik. Und die Hochschulgruppe hat dann einfach Exkursionen zu Firmen, die wir interessant fanden, als Arbeitgeber organisiert oder Sachen zum Thema Zeitmanagement, Projektmanagement. Wenn wir Geräte kennenlernen wollten, haben wir mit den Firmen gesprochen und gesagt, können wir mal einen kostenfreien Trainingskurs kriegen. Und so haben wir uns die Kompetenzen, die wir haben wollten, selber organisiert, die nicht so schnell ins Curriculum kommen konnten. Plus wir haben dadurch uns die Referenzen einmal der Teilnahme besorgt, plus die Organisation, um damit zu zeigen, dass wir uns mit Sachen auseinandersetzen und da auch schon aktiv uns Wissen angeeignet hat, was über die klassische Ausbildung hinausgeht. Und das kann man nicht nur im Bereich der Hochschulen machen, sondern auch im Bereich der Schulen, indem ich einfach neugierig auf Unternehmen zugehe und einfach gucke, was da geht oder mich entsprechend auch engagiere, ohne dass da ein Lehrer ist. Und da gebe ich auch Herrn Schmiemann recht, die Hürde mal irgendwo anzurufen ist relativ hoch. Aber wenn ich das erste Mal gemacht habe, auch als Schüler und dann das zweite Mal dann merke, merke ich, da gibt's eine Offenheit, weil Herr Janssen sagt zu Recht, da ist Goldstaub und die Leute, also Unternehmen, die clever sind, werden keine Schüler, die motiviert kommen und sagen, wir würden gern was ausprobieren, abweisen. Man muss dann nur halt auch entsprechend durchhalten und gucken, wie kommt man zusammen und auch es hinnehmen, dass man mal scheitert. Aber ich kann nur zu allen sagen, versucht's, weil folgt eurer Leidenschaft, probiert's aus und falls nicht, habt ihr die Erfahrung, die ihr beim nächsten Mal nutzen könnt, um es besser zu machen. Und je früher ihr anfangt, umso mehr Erfahrung habt ihr und umso sicherer werdet ihr bei solchen Sachen und seid auf neue Situationen gut vorbereitet.
Aber das ist etwas, was Schule vermitteln kann, aber was sicherlich dann auch fortgeführt werden muss. Thomas Hoppe, Sie sind Bundesvorsitzender Verband der jungen Unternehmer. Wenn Sie das hören, würden Sie sagen, super, das freut uns, dass das in der Schule gemacht wird, aber die Realität sieht anders aus. Was zu uns kommt, da müssen wir noch ordentlich nachjustieren, da müssen wir Selbstbewusstsein mit antrainieren, da müssen wir gucken, wie wir die jungen Menschen auch heranführen an die Herausforderungen des zukünftigen Arbeitsmarkts?
Leider ja. Also ich finde das super, dass es so ein Projekt gibt und eine solche Maßnahme mit 2800 Schülern durchgeführt wurde. Sowas hätte ich mir damals auch gewünscht. Gab es damals leider nicht bei mir in der Schule. Ich bin bei Ihnen, so eine Fehlerkultur zu haben, dass man gezielt auch probiert, eben Try and Error Sachen zu probieren. Und wenn es dementsprechend falsch läuft, dass man daraus lernt. Und ich sehe das in vielen Schulen noch nicht vorhanden, dass eben viele Schulen nicht diese Fehlerkultur wünschen. Und man wird eben bestraft, wenn man ein, zwei Fehler in einer, im Referat oder in einer Rechenaufgabe macht. Ist natürlich auch richtig, weil dadurch die Noten entstehen. Aber es ist die Frage, ob man nicht generell auch hier solche Maßnahmen, wie gerade angesprochen sind, noch flächendeckender in die Schulen hineinbringt. Das ist natürlich schwierig, dies im Curriculum zu verankern. Aber ich glaube, es wäre wichtig, weil, wie Sie auch gerade gefragt haben, leider sind die Schüler, die dann auf den Arbeitsmarkt kommen, sich bei den Unternehmen bewerben, häufig fehlen gerade diese Skills, diese Fehlerkultur, das eben probieren und daraus lernen. Design Thinking, guter Vorschlag. Das habe ich mit meinen Studierenden, ich habe früher in der Hochschule doziert, auch mit ihnen gemacht. Das war eine super Methode, um einfach dort spielerisch und einfache Art das zu erlernen. Wenn das noch in den Schulen flächendeckend abgedeckt werden würde, wäre das ein Traum.
Wenn ich da nochmal eingreifen darf. Also ich bin ein großer Fan davon, dass auch Leute intrinsisch motiviert Sachen mal ausprobieren, weil wenn wir alles vorgeben, dann hake ich einfach ab, aber dann habe ich es nur abgehakt und nicht wirklich als Erfahrung gelebt, weil ich musste es tun. Die motiviert sind, die auch die Umbrüche gerade als Chance sehen, die sollten eigentlich viel mehr von der Freiheit, die sie haben, und die haben sie, nämlich zu gestalten, Gebrauch machen, weil wer nicht gestaltet, wird gestaltet und kriegt dann das, was übrig bleibt. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, sehr aktiv mitzugestalten. Und wenn ich halt handle und die Handlungsfreiheit nutze, um auf Unternehmen zuzugehen, ohne dass mein Lehrer mir das sagt, dann habe ich im Zweifelsfall auch die Verantwortung für mein Handeln, im Guten wie im Schlechten. Auch wenn ich nichts tue, habe ich dafür eine Verantwortung. Oder wenn ich nur was mache, weil es eine Aufgabe ist, die ich formal machen muss. Deswegen mein Credo, versucht außerhalb dessen, was ihr sowieso machen wollt, einfach mal Sachen auszuprobieren und je früher, desto besser. Weil wenn ihr in jungen Jahren noch als Schüler zum Beispiel Sachen ausprobiert und merkt, das funktioniert nicht, das gilt übrigens auch für das Thema Gründen, dann ist das nicht schlimm, weil ihr könnt mit den Erfahrungen beim nächsten Mal halt entsprechend besser umgehen. Und deswegen ist mein Credo eigentlich an alle, nicht nur an die Schüler und die Studierenden, sondern auch an alle, die jetzt in irgendwelchen Angestelltenverhältnissen sind, stellt euch einfach mal drauf ein und versucht außerhalb von eurem Rahmen mal was auszuprobieren. Ob das jetzt ehrenamtlich ist oder auch sonst wie, dass ihr einfach mal schaut, wie fühlt sich das denn an, wenn ihr mal mit neuen Technologien was ausprobiert, wenn ihr einfach mal in sozialen Einrichtungen was macht, wenn ihr eine Initiative aufbaut etc. Und wartet nicht erst, bis jemand sagt, das muss so ins Curriculum. Weil was wir jetzt bei KI gesehen haben, ist, dass die Prognosen innerhalb von 12 Monaten sich so schnell gewandelt haben, dass selbst KI-Experten auf Vorträgen gesagt haben, Entschuldigung, aber das, was ich letzte Woche gesagt hatte, ist jetzt schon wieder obsolet. Also wie soll man denn dabei, da überhaupt ein Curriculum mitmachen?
Wie schnell das geht, ne? Und wie wandelfähig wir da alle sein müssen, die überhaupt auf diesem Arbeitsmarkt der Zukunft auch eine Perspektive sich aufbauen möchten. Klaus-Peter Hansen, Sie haben es... Ja, Thomas Hoppe, okay,
dann... Darf ich da ganz kurz mal reingehen? Also ich bin da voll bei Ihnen, also eine eigene Initiative zu haben und das eben selber zu probieren, bin ich voll bei Ihnen und das ist eine super Sache. Aber wenn wir mal ehrlich sind, leider ist das ja nicht so stark vertreten. Ich glaube, wir müssen im Curriculum nicht sagen, welchen genauen Schritt wir wann wie machen. Aber den Rahmen zu schaffen, dass wir dort ein Fach, weiß nicht, Wirtschaft und experimentieren, dass man in einem Wirtschaftsfach, was auch verpflichtend mal in den Schulen eingeführt werden sollte, dass wir dort gezielt einen Rahmen schaffen, über Planspiel, über Design Thinking Prozesse, wie gerade angesprochen, über solche Themen dort zu agieren. Und da kann man ja auch, oder es macht ja auch Sinn, dass man dort mit dem stetigen Wandel, auch gerade das Thema KI, wie Sie auch gerade gesagt haben, es wandelt sich jede ein, zwei Wochen gefühlt, das ist ja klar. Aber wenn man hier den Rahmen schafft und in diesem Rahmen experimentiert, dann hat man schon viel geschafft. Dann braucht man das Curriculum nicht komplett im Detail runter zu deklinieren. Und da bin ich auch bei Ihnen, das macht keinen Sinn. Aber den Rahmen zu schaffen und die Eigeninitiative schließt sich hier beides nicht aus. Ich glaube, es greift gut ineinander, wenn man beides dementsprechend ermöglicht. Das eine dauert natürlich länger, das andere geht von heute auf morgen. Man kann immer die Eigeninitiative ergreifen, aber noch wird das ja relativ wenig gemacht, leider.
Klaus-Peter Hansen, um auch nochmal die dazu zu holen, die uns zuhören und die vielleicht schon länger auch auf diesem Arbeitsmarkt gestanden in ihrem Beruf arbeiten. Wir reden über junge Menschen, die vielleicht auch noch in der Fehlerkultur, denen da auch mehr nachgesehen wird. Aber wir reden eben auch über diejenigen, die sagen, naja, vielleicht gefällt es mir in meinem jetzigen Job nicht mehr, ich möchte wechseln. Oder sie merken, es ist so viel Veränderung da, ich komme da gar nicht mehr mit. Was würden Sie sagen, wo sind die Branchen, wo die Menschen jetzt ganz stark mitgeführt werden müssen auch?
Ja, also überall dort, wo, wie schon angedeutet, das Thema Kreativität und Mitdenken gefragt ist, dort ist auch der Druck auf lebenslanges Lernen eigentlich am größten. Deswegen sagte ich ja, die neue Kompetenzen wachsen immer mehr in den Mittelpunkt, auch bei Erwachsenen oder älteren Beschäftigten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Vor allen Dingen methodische Kompetenzen, also wie eigne ich mir Wissen an, wie arbeite ich mit ständig wechselnden Wissensquellen, wie ist meine persönliche Resilienz, wie ist meine Frustrationstoleranz. Also alle diese Dinge spielen eine Rolle, aber es gibt auch viele positive Dinge, die sich verändern. Also das Thema Purpose. Also für was steht eigentlich meine Branche, für was steht mein Betrieb, werde ich da entwickelt als Persönlichkeit, kann ich Karriere machen, ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich, auch die Unternehmen müssen lernen, dass sie sich auch bei den Erwachsenen bewerben. Und das Thema Mitarbeitendenzufriedenheit ist ein ganz, ganz großes Gut mittlerweile geworden, weil die Wechselwilligkeit der Menschen steigt, in den jüngeren Generationen sogar noch etwas stärker. Weil eben die weichen Faktoren, die ja auch in einem Arbeitsverhältnis stecken, wichtiger werden, wenn es eben nicht nur um Fleiß und Sorgfalt geht. Aber dennoch, auch junge Leute und Erwachsene haben natürlich ein Preisschild, ob das die Ausbildung ist oder der Erhalt des Arbeitsplatzes. Das heißt Loyalität, Zuverlässigkeit, Teamgeist spielt eine große Rolle. Also auch die Grundtugenden, früher hatte man gesagt, die alten Kopfnoten, die sind nicht weg. Und vielleicht da noch ein kleiner ergänzender Satz, weil wir in der Gegenwart immer sehr kritisch sind mit der Jugend. Ich empfehle immer, eine Handwerkerzeitung von 1951 aufzuschlagen. Da wurde bereits über die Jugend geschimpft. Was soll nur werden? Ich glaube, mein Großvater hat das auch mal zu mir gesagt. Und ich glaube, sogar Aristoteles wusste schon, dass das schwierig ist mit der Jugend. Also ich sage immer, nicht den Kopf in den Sand stecken.
Herr Jansen, darf ich ergänzen, den Alten das auch mal sagen, zu denen wir auch gehören. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern flexibler werden und einfach mal machen. Und nicht nur den Jungen, sondern lasst uns mal Vorbilder sein, wie man halt mit Veränderungen umgehen kann und nicht warten, bis jemand kommt und uns sagt, was wir zu tun haben.
Das mag jetzt für den einen oder anderen auch so klingen, wie als ja so einfach, wie es daher gesagt ist. Ist es ja in der Regel nicht, wenn wir jetzt Menschen haben, die schon lange in einem Beruf stecken und merken, oh je, ihre Kompetenzen, die sie mitbringen, ihre Berufserfahrung nämlich auch, die ist gar nicht mehr so gefragt. Das bringt mich an den Punkt, mal wirklich auch nochmal genauer zu schauen. Klaus-Peter Hansen, Sie haben ja auch gerade gesagt, es sind neue Kompetenzen, die da auch gefragt sind. Was sind das für Punkte? Also was sollte man auch als gestandener, berufserfahrener Mensch irgendwie jetzt mitbringen in diese neue Arbeitswelt?
Also eine kleine Geschichte aus meinem persönlichen Umfeld. Ich habe aufgrund des Alters meines Hauses die Elektrik neu machen lassen. Vor 20 Jahren, wenn Sie da über einen Hauselektriker nachgedacht haben, war es eigentlich für den Elektriker relativ irrelevant, in welches Haus er geht. Dem Grunde nach wurde überall fast die gleiche Elektrik installiert. 50 Minuten wurde mit einem Schraubendreher gearbeitet und vielleicht 10 Minuten irgendwas überprüft. Die Elektrikanlage heute ist in jedem Haus anders. 50 Minuten von einer Stunde arbeitet der Elektriker mit einem Laptop. Das heißt, das komplette Tätigkeitsprofil, nur an dem Beispiel, hat sich komplett geändert. Das heißt, das Beispiel Wissensmanagement, also wo sind Quellen für mein Wissen, für mein fachliches Wissen, verstehe ich das? Kann ich mir selbst Wissen aneignen? Die Vorredner haben das schon sehr oft gesagt, dass man sich auch selber bewegen muss, sonst wird das nichts. Diese Tugenden, die werden immer relevanter. Also Wissensmanagement, glaube ich, und Kreativität werden die größten Hebel sein für Arbeitskräfte, egal welchen Alters, egal ob neu, mittendrin oder vielleicht nur noch 5 bis 10 Jahre bis zum Renteneintritt. Das wird vor niemanden
Halt machen.
Halt machen.
Volker Wittball, als Leiter des Instituts für Innovation und Technik, die Kompetenzen, diese Future Skills, die werden überall in allen Fachartikeln irgendwie immer wieder benannt. Da gibt es immer wieder auch gleiche Punkte, die genannt werden. Welche machen Sie da aus als zentrale? Also welche Kompetenzen würden Sie benennen, wenn Sie in die Zukunft schauen?
Also Sie haben es ja teilweise auch in Ihrer Vorschau angekündigt. Sie haben ja auch die OECD zitiert.
Kennt nur nicht jeder diese Vorschau. Der Vorschau-Text, den man auch im Internet findet, dieser Sendung. Genau.
Also Lernbereitschaft ein Leben lang haben wir hier schon diskutiert. Kreativität und zwar jetzt in verschiedensten Dingen, sowohl bei Organisation, bei Fachlichkeit, bei Handwerklichen, was auch immer. Dass man sich einfach drin trainiert und übt, um damit einfach eine Flexibilität zu bekommen. Dann würde ich mal sagen, dass Alltagswissen auch ganz entscheidend ist, dass ich auch in der Lage bin, mich mal ohne Smartphone zurechtzufinden oder einfach auch so Sachen weiß, wie man sich entsprechend gesund ernährt oder wie man sich gesundheitlich fit hält, ohne dass ich dafür eine App oder ein Tutorial brauche. Das gehört für mich eigentlich auch zu so Grundvoraussetzungen und eine Medienkompetenz, die über ein Anwendungswissen hinausgeht. Also zum Beispiel, dass ich weiß, dass es nicht nur eine Suchmaschine gibt, sondern mehrere und dass die mir unterschiedliche Ergebnisse geben und warum. Also solche einfachen Dinge, die gehören für mich zu einer Basis, die man für die Zukunft braucht, weil solange die Arbeitswelt digitalisiert ist, muss ich die Chancen und auch die Gefahren in dieser Welt verstehen, wenn ich die entsprechenden Mittel nutze. Und das Gleiche gilt eigentlich auch zum Thema Klimawandel, weil wenn ich mir jetzt angucke, dass wir wahrscheinlich durch El Niño dieses Jahr auch wieder einen sehr warmen Sommer kriegen werden. Wir haben über die Hälfte der Deutschen vom Kleinkind bis zum Erwachsenen, die übergewichtig sind. Und die werden alle bei Hitzebelastung ein Problem kriegen. Das heißt, die Frage ist, wie kann ich dann arbeiten und wie kann ich die Leute im Zweifelsfall versorgen, weil die fehlen ja auch in der Versorgung. Und das sind einfach so Sachen, wo ich sage, wir müssen erstmal wissen, wie können wir im Zweifelsfall uns auch uns selber um uns und unsere Nächsten kümmern, wenn wir in einer kritischen Situation sind. Und das sind meistens Arbeitssituationen.
Ein sehr, sehr heftiges Beispiel, das Sie da genannt haben. Aber um auf die Kompetenzen zurückzukommen, Olaf Schmielmann, Sie sind an der Stelle, wo Kompetenzen ja auch vermittelt werden, als Leiter eines Berufskollegs in Witten. Würden Sie sagen, das sind Kompetenzen, die Sie schon längst vermitteln? Oder auf welche schauen Sie? Wo sagen Sie, das möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern mitgeben für ihren künftigen Weg.
Also wir reden ja, und das dürfen wir nie vergessen, auch weiterhin über fachliche Kompetenzen. Denn wenn ich nicht erstens mal Grundkompetenzen habe, lesen, schreiben, rechnen und ähnliches, aber auch ein Grundverständnis von Naturwissenschaften und von den Fachkompetenzen in einem gewissen Bereich, in dem ich bewege, dann kann ich gar nicht mitreden. Dann bin ich gar nicht als Experte überhaupt in der Lage, mich weiter einzubringen. Und das führt mich zur nächsten Problematik. Die Probleme, nicht nur, dass unsere Welt immer schneller wird, die Probleme werden immer komplexer und wir brauchen immer viele Menschen, die versuchen, ein Problem gemeinsam zu lösen. Und deswegen ist für uns neben den Fachkompetenzen, die wir immer noch wichtig finden, sind Kollaboration und Kommunikation, aber auch zwei Punkte, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Also deswegen auch in diesem Hackathon die Aussage, wir mischen die Gruppen ganz wild. Da sitzen 6 Leute, die kennen sich gar nicht, weil das muss ja nicht gegeben sein, dass ich denjenigen nett finde, dass ich ihn vorher schon kenne. Ich muss einfach gucken, welche Kompetenzen hat er, wie kann er die in unsere Problemlösung mit einbringen und wie bin ich in der Lage, jetzt über Kommunikation auch hinter eine Kollaboration, also eine Arbeit an einer gemeinsamen Problematik herzustellen und auch eine Lösung zu finden. Das werden aus meiner Perspektive auch die Fähigkeiten sein, die uns in der Zukunft die Probleme lösen und wie die Menschen in der Lage sein werden, Probleme lösen zu können.
Und das klingt so, als wäre das in Anlehnung an dieses 4K-Modell des Lernens, das ja schon, eine ganze Weile auch in Deutschland über das diskutiert wird, richtig?
Genau. Darf ich dazu noch ergänzen?
Ganz kurz, ich will nur sagen, dazu gehören dann Kreativität, Kollaboration, hatten Sie genannt, Kommunikation und das kritische Denken. Das ganze Modell wird ja in Deutschland durchaus auch kritisch diskutiert, weil viel Einfluss von Wirtschaftsorganisationen auf die Bildung und Lehre befürchtet wird. Teilen Sie das? Oder ist das eine politische Diskussion, wo Sie sagen, interessiert uns nicht, wir müssen sehen, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler fit machen?
Okay, die Frage ging an mich, danke.
Genau.
Interessiert mich jetzt immer schwierig. Das muss man natürlich auch gut abwägen und auch diskutieren halt irgendwie. Aber wenn ich mir angucke, in welchen Ländern schon der Einfluss dieser 4K, des Lernens nach 4K viel größer ist und ich mir dann die PISA-Ergebnisse angucke, dann habe ich aus schulischer Perspektive natürlich schon mal ein klares Fund in Richtung, dass das uns weiterbringt halt irgendwie. Ja? Dass die jungen Menschen, wenn sie in der Lage sind oder trainiert wurden oder gelernt haben, damit umzugehen und das zu können, dann deutlich besser problemlösend unterwegs sind als in anderen Bereichen.
Es geht halt darum auch, dass selbstgesteuertes Lernen vermittelt wird und kommt von Andreas Schleicher, vom dem Bildungsdirektor der OECD, der das 2013 mal vorgestellt hat auf einer Messe. Und genau. Was die 4Ks angeht, ist das eine, es gibt noch viele andere Kompetenzen, die auch immer wieder genannt werden, aber die erstmal zu vermitteln. Thomas Hoppe, wenn Sie das hören, würden Sie sagen, das ist was, was Unternehmerinnen und Unternehmer gebrauchen können? Menschen, die mit Kreativität und kritischem Denken und Kommunikationsfähigkeit in die Kollaboration gehen und dort Lösungen finden?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen eben lernen, auch wie gerade angesprochen, wie oder wo bekomme ich meine Informationen, meine Lösungen, meine Ideen her. Ich meine, es macht, glaube ich, weniger Sinn, wenn man das Wissen wie früher vermittelt und alles in die Köpfe der Kinder quasi reinprügelt. Das Methodenwissen, wie entwickle ich Themen, wie arbeite ich an solchen Sachen, macht, glaube ich, viel mehr Sinn, als einfach nur das schnelle Wissen zu lehren. Auch wo finde ich entsprechend das Wissen? Auch das Thema Kooperation und Austausch, auch bei uns im Verband, wir sind ein Verband von knapp 1.500 Unternehmern, Nachfolgern und Gründern. Und auch hier ist der Austausch immer sehr wichtig, dass eben die Gründer sich mit den Nachfolgern über die verschiedenen Probleme austauschen können. Welche Probleme hat ein Gründer bei der Markt oder bei der Etablierung des Produktes auf dem Markt? Welche Herausforderung hat ein Nachfolger quasi auch das Unternehmen der Eltern mit zu übernehmen? Auch hier brauche ich entsprechend gewisse Skills und Kompetenzen, um dies auch zu bewerkstelligen. Und auch bei der bei den Jugendlichen heutzutage, groß davon kann natürlich mit Smartphone und mit Laptop allen drum und dran umgehen. Aber wenn man in Detail reingeht, wie wenig können denn heutzutage eine PowerPoint-Präsentation erstellen? Wie wenig können mit Excel und Word umgehen? Teilweise, wenn die Schüler sich bei uns bewerben, denkt man, die sind ja alle digitalaffin. Aber bei solchen banalen Sachen fehlt es an. Und hier würde ich mich freuen, wenn dies auch flächendeckend in den Schulen auch mit sinnvoll gelehrt wird. Ich kenne aus meiner Vergangenheit, es wurde null gelernt. Ich bin in den Arbeitsmarkt gekommen, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich mit Excel, PowerPoint und Word umgehe. Geschweige denn wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Wir haben gerade eine Studie von unserem Verband rausgegeben, wo wir geguckt haben, wie wird wirtschaftliche Kompetenz in den Schulen gelehrt. Und das ist sehr erschreckend. Und ich glaube, da gibt es viele Felder, die dringend nachgeholt werden müssen, um die Schüler so fit zu machen, dass sie am Arbeitsmarkt auch bestehen können. Und hier würde ich mich freuen, wenn die guten Beispiele, die vorhin genannt worden sind, mit den 2.800 Schülern, dieses operative, dieses methodische Arbeiten, wenn das auch flächendeckend wirklich in den Schulen etabliert werden würde, der Austausch mit der Wirtschaft. Wir brauchen ja einen stärkeren Austausch oder eine Verzahnung zwischen Bildung und Wirtschaft, damit auch in der Schule das später gelernt wird, was später auch im Arbeitsmarkt gebraucht wird.
Und wir sprechen gleich auch noch darüber weiter, wie man sich diese Kompetenzen erwerben kann, wo es auch Unterstützung gibt. Wir machen eine kurze Zäsur mit einer Musik und schauen mal, ob sich Hörerinnen und Hörer auch zu Wort gemeldet haben bei uns am Hörertelefonteam, die 00800 446 4464 gewählt haben. Und so lange hören wir so lang.
Alles gut, trage immer noch die Shit. Und nach 100 Songs tut es nicht mehr weh. Um mich herum alle meine Leute prospern. Pack alles auf den Tisch, Bruder Kosman. Und nach 100 Songs ist es okay. Yeah. Oh, sie klingeln Sturm, gestern waren wir noch Freunde. Blut in meinem Mobile, im Klingelton heute. Alles, was ich weiß, ihre Sorge war nie echt. Hab die Zelle aufgesprengt und die Zwangsjacke zerfetzt. Prognostiziert mein Ende, doch ich lief ihnen davon. Bin durch ein Meer aus Ring geschwommen, nochmal dem Bluthunden entkommen. Hab noch einen zugenommen, was für ein neuer Horizont. Gretes Mumma angerufen, sie sagt.
Trettmann, mit so lang und so lang Zeit haben wir leider hier in dieser Sendung nicht mehr. Viertelstunde noch, in der wir über die Frage reden, wie der Arbeitsmarkt der Zukunft aussieht und was man da mitbringen muss, um in diesem Arbeitsmarkt seinen Weg, seinen Berufsweg auch zu finden. Wir haben schon viel gehört hier in unserer Runde. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 446 4464 zu wählen oder uns zu schreiben. Das tue ich jetzt nochmal an campus@deutschlandfunk.de. Das hat eine Lehrerin aus Kassel gemacht. Als Lehrerin an einem Gymnasium stellt sie Jahr um Jahr fest, dass die Schülerinnen und Schüler diesen selbstorganisierten Praktikumstag immer weniger für sich nutzen wollen. Er wird den Schülerinnen und Schülern halt nicht auf dem Silbertablett serviert. Die Freistellung vom Unterricht ist gewährleistet und wir Lehrerinnen helfen auch bei Kontakten zu Betrieben. Aber die Schülerinnen und Schüler gehen lieber in die Schule, wie immer und jeden Tag. Das ist sehr bedauerlich. Müssen wir vielleicht erstmal klären, was dieser selbstorganisierte Praktikumstag eigentlich ist. Vielleicht können Sie uns da helfen, Klaus-Peter Hansen. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, einen Tag ins Praktikum zu gehen, nutzen das nicht. Wenn wir mal darauf schauen, welche Angebote den Schülerinnen und Schülern gemacht werden. Es gibt ja auch vermutlich noch immer das Berufsinformationszentrum oder hat sich da auch was geändert? Haben Sie das Gefühl, man muss mehr auf die jungen Menschen zugehen, um sie zu erreichen, wenn es um künftige Ausbildung geht, wenn es um ihre berufliche Zukunft geht?
Also bei uns firmiert das ja unter dem Begriff Berufsorientierung. Mhm. Das ist ja zusammen mit den Ländern auch dann in jedem Land etwas unterschiedlich. In Sachsen machen wir das sehr früh, sehr zeitig. Das beginnt eigentlich schon in der 7. Klasse an den Regelschulen. Und schon in der 9. Klasse an den Gymnasien, wo wir sozusagen Berufsorientierung organisieren, auch mit dem Schulgesetz Sachsens ist das abgestimmt, mit den Curriculums an den jeweiligen Schularten. Da sind Woche der offenen Unternehmen, da sind Praktika-Einsätze dabei. Wir selbst begegnen den Jugendlichen in der Regel jetzt digital. Also Berufsorientierung ist ja keine Lenkung, sondern eigentlich ein Supportprozess, um den jungen Menschen zu helfen, für sich den richtigen Beruf zu finden.
Also schon das Angebot machen, auf sie zugehen.
Ja, das ist ein ganz aktiver Prozess, nicht nur durch unsere Berufsberater und Berufsberater. Wir haben auch zusammen mit dem Land weitere Ressourcen erschlossen. Wir nennen das Praktikumsbegleitung, Berufseinstiegsbegleitung, Praxisberater. Das sind auch Menschen, die an Förderschulen helfen, dass junge Menschen auch mit Handicap zum Beispiel eine Orientierungsmöglichkeit bekommen und für sich den richtigen Weg wählen. Und das beginnt sehr früh, nicht erst in der Abgangsklasse, das wäre viel zu spät. Und deshalb bei uns in Sachsen also auch Tradition letzten Endes, ich glaube auch, das ist bundesweit sehr gut vom Ranking zu betrachten.
Und ein Arbeitsmarkt im Wandel, da haben wir drüber gesprochen, es verändert sich wahnsinnig viel, Jobbeschreibungen ändern sich andauernd, es entstehen auch neue Jobs. Der Berufseinstieg ist das eine, aber die Bundesagentur bietet ja auch Unterstützung für Menschen, die einen Wechselwunsch haben oder die ihren Arbeitsplatz verlieren. Wo kriegt man da bei Ihnen auch Unterstützung als ja älterer Berufstätiger, der in diesem Wandel schwimmt?
Also die Bundesagentur gehört zu den größten öffentlichen Dienstleistern, die das Online-Zugangsgesetz wirklich sehr weit umgesetzt haben. Wir haben über 100 verschiedene Dienstleistungen mittlerweile, die vom Sofa aus sozusagen genutzt werden können.
Also jeder, der ein Internet hat, kann sich so bei Ihnen das. Unterstützung holen.
Genau. Und das geht um zum Beispiel, das ganz wichtig ist die Plattform Now. Das ist eine große Weiterbildungsplattform, die vernetzt am Ende in alle Bundesländer, in den jeweiligen Wohnortlandkreis, ob dort geeignete Bildungsangebote da sind, auch für Erwachsene. Um mal ein Beispiel zu nennen, junge Leute können mit CheckU, haben wir das genannt, können online für sich selbst rausfinden. Das dauert auch eine Zeit lang, aber junge Leute machen das tatsächlich. Was könnte denn für mich der passende Beruf sein? Die Kernfrage, was willst du werden, ist die falsche. Wir wollen viel mehr dafür werben, dass junge Leute herausfinden, bei welcher Tätigkeit, die ich mache, vergeht meine Zeit wie im Flug. Und wir suchen dann die passenden Tätigkeiten dafür. Und
also wo liegen ja auch Beste. Die Interessen einfach genau. bei dem jeweiligen genau. Menschen. Und ja. im Vorfeld hatten wir auch Kontakt, da habe ich auch erfahren, dass sie auch ganz massiv bei den Unternehmen Weiterbildung fördern. Das heißt, ein Unternehmen, das seine Mitarbeitenden weiterbilden will, das bekommt auch bei ihnen Unterstützung.
Genau, also wir sind ja eigentlich eine Risikoversicherung. Die Arbeitslosigkeit ist ja ein Lebensrisiko. Und wir sind sehr froh, dass der Gesetzgeber uns jetzt auf langes Bitten hin, muss man sagen, aber das Ergebnis zählt, wir jetzt auch präventiv in Beschäftigungsverhältnisse hinein Weiterbildung unterstützen können. Je kleiner die Firma, desto höher wird die Förderung. Also die ganz Großen müssen es schon selber hinkriegen. Aber die vielen, vielen Kleinen, die wir in Sachsen haben, also 9 von 10 Betrieben haben ja weniger als 10 Beschäftigte in Sachsen. Denen wollen wir damit eine aktive Unterstützung anbieten mit Beratung, Orientierung und auch letzten Endes auch mit Geld.
Und das Stichwort Weiterbildung ist nämlich auch eins, was Herr Awe hat, der uns angerufen hat aus Baden-Württemberg und jetzt bei uns in der Leitung ist. Schönen guten Tag, Herr Awe.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Ihre Idee, um was geht's, wenn wir in den Arbeitsmarkt der Zukunft schauen?
Also ich habe auch angerufen, eben genau wegen des Themas Weiterbildung. Und zwar ist in der Runde ja mehrfach schon angesprochen, dass wir einfach mehr Flexibilität brauchen, mehr Beweglichkeit, was neue Konzepte angeht. Und ich glaube, dass die auf der Seite der Unternehmer, der Leitungsebene und der Personaler halt auch ganz wichtig ist. Warum? Eine aktuelle Studie des TÜV von Ende März sagt, dass 75% aller Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitenden bieten allen ihren Mitarbeitern Weiterbildung an. 71% dieser Firmen haben sogar ein eigenes Weiterbildungsbudget. Aber wenn man jetzt natürlich ein bisschen zurückschaut auf 2022, eine Studie, wo tatsächlich geschaut wird, wie viel Weiterbildung werden denn in Anspruch genommen, stellt man fest, dass 8% der Beschäftigten in dem Jahr 2022 an einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen haben.
Das ist relativ wenig.
Das ist eine Riesendiskrepanz. Und da habe ich mit meinem Hintergrund einfach immer wieder feststellen müssen, dass für Firmen, wenn es ums Thema Weiterbildung geht, ganz viel anderes erst zuvor kommt. Und dass auch oftmals die Flexibilität dort fehlt und die Beweglichkeit mit, wie kann ich es denn möglich machen, dass mein Mitarbeiter freigestellt wird oder ihm ein attraktives Konzept anbieten, dass er eben sagt, ich bin bereit, in meiner Freizeit an Weiterbildung auch teilzunehmen. Und es immer wieder ganz viele Dinge gibt, die vorgehen, wodurch gerade längerfristige Weiterbildungsmaßnahmen abgebrochen werden oder einfach nicht effektiv sind. Ich denke da speziell an Sprachkurse. Gerade mit einem höheren Migrationsanteil in der Belegschaft hat man einfach immer wieder das Problem, dass halt die Verständigung nicht gut möglich ist. Und Sie sehen, dass auch eben die Produktion darunter leidet. Und dann werden Sprachkurse gebucht. Aber im Endeffekt, wenn irgendwo in der Firma ein Bedarf ist, dann geht der immer vor und der Sprachkurs wird dann halt vernachlässigt und ist im Endeffekt dann halt viel weniger effektiv, als er sein könnte.
Herr Awe, darf ich Sie ganz kurz fragen, aus welchem Umfeld Sie kommen beruflich?
Also ich komme ganz ursprünglich aus dem Bereich von Sprachbildungsträgern und habe im Moment das Vergnügen, in einem der deutschlandweit doch relativ einmaligen Regionalbüros für berufliche Fortbildung zu arbeiten.
Also Sie kommen aus dem Metier.
Genau, dass es eben in Baden-Württemberg früh erkannt wurde, wie wichtig Weiterbildung ist und dafür eben Netzwerke für berufliche Fortbildung gegründet wurden. Und zu denen gibt es eben sogenannte Regionalbüros.
Und ich verstehe Ihre Einbringung auch als Plädoyer an sowohl die Arbeitnehmenden als auch an das Unternehmertum, da wirklich das Auge drauf zu werfen, Weiterbildung zu tun und wahrzunehmen. Und Klaus-Peter Hansen, Sie sind als Chef der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit ja auch an dieser Quelle. Wir haben eingangs schon darüber gesprochen, wie wichtig ist es, flexibel zu bleiben. Wer Weiterbildung nicht ernst nimmt, ist der Arbeitslose der Zukunft? Mal krass formuliert.
Ja, zumindest steigt das Risiko, arbeitslos zu werden, extrem an. Also nicht nur linear, würde ich sagen. Also wer seinen eigenen Mehrwert nicht erhalten kann, eben durch die von vielen schon ausgedrückten intrinsischen Fragen, der wird am Ende auf der Strecke bleiben. Beziehungsweise haben wir immer dieses Paradoxon, dass immer wenn Rezessionsphasen sind, so wie jetzt, auch immer die Menschen schwieriger in den Arbeitsmarkt zurückfinden, die in irgendeinem Handicap sind. Dafür nehmen wir viel Geld in die Hand. Also allein in Sachsen für Bildungsprojekte gebe ich so 150 Millionen Euro aus, egal jetzt ob im Betrieb. Also ich gehe auch da nur einkaufen. Ich mache die Bildung ja nicht selbst. Aber daran sehen Sie, dass da eine große Bereitschaft der Arbeitslosenversicherung und der Beitragszahlenden ja letztendlich sind. Unsere Dienstleistung ist ja nicht umsonst. Ich bin ja schon bezahlt. dass das uns ein ganz hohes Gut ist. Und ich gehe sogar so weit und sage, wer im globalen Wettbewerb das bessere Bildungssystem hat, wird am Ende die Nase vorn haben.
Ich bedanke mich bei Herrn Awe dafür, dass Sie uns diesen Punkt auch nochmal hier deutlich gemacht haben und uns die Möglichkeit geben, auch darüber nochmal zu sprechen. Denn Thomas Hoppe, als Bundesvorsitzender des Verbands der jungen Unternehmer, sind Sie ja auch gefragt, nämlich dahingehend, welche Möglichkeiten bieten Unternehmen ihren Mitarbeitenden auch zur Weiterbildung? Und wir haben es gerade gehört, wenn es dann an irgendeiner Stelle brennt, dann wird die Weiterbildung möglicherweise auch mal zur Seite geschoben und dann wird gesagt, nee, jetzt müssen wir erstmal hier anpacken, damit wir hier unsere Produktion weiter haben oder was auch immer unsere Kunden bedienen können. Ist das so, dass da vielleicht noch nicht ganz der Blick nach vorne gerichtet ist, wie bedeutend eben das auch ist, die Mitarbeiter mitzunehmen auf diesem Weg, den wir gerade alle ja gehen?
Auf jeden Fall. Also Weiterbildung ist ja unerlässlich und sehr, sehr wichtig. Ich merke es auch bei meinem eigenen Betrieb. Natürlich, wenn der Kunde mit Auftrag droht, ein Riesenauftrag gerade umgesetzt werden muss und dadurch dann die und in dem Moment vielleicht die Weiterbildung dem gerade im Wege stehen würde, hat natürlich wahrscheinlich der Kunde einen Auftrag in dem Punkt da vielleicht mal Vorrang. Aber auf jeden Fall, ich kenne es aus eigener Erfahrung, die Fortbildung und die Weiterbildung ist sehr, sehr wichtig und sollte auch einen hohen Stellenwert haben. Wir reden über Fachkräftemangel, wir brauchen dringend gut ausgebildete Menschen, die im Betrieb mitarbeiten können. Und da müssen wir dringend in der eigenen Fort- und Weiterbildung arbeiten und eben auch die Bedingungen so schaffen, dass eben die Mitarbeiter motiviert sind. Nebenan wird auch, oder am Rande wird ja auch viel über 4-Tage-Wochen ähnliches diskutiert. Ich meine, da wird immer das Argument gebracht, man muss die Rahmenbedingungen attraktiv schaffen, dass die Mitarbeiter auch lange und gut engagiert arbeiten wollen. Ich glaube, wenn man entsprechende Weiterbildungsangebote schafft, auch die Menschen intrinsisch auch motiviert sind, hier sich fortzubilden, weil sie auch dann langfristig das Unternehmen nach vorne bringen möchten, dann ist ein Vorteil für beide Seiten, für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Und ja, also aus der Praxis kann ich berichten, es wird gut umgesetzt, also aus den Betrieben, mit den Betrieben, mit denen ich gesprochen habe. Natürlich ist kein pauschales gibt es für alle, aber ich glaube, es kann noch mehr gemacht werden. Der Rahmen muss eben dafür da sein. Und ja, Fort- und Weiterbildung ist sehr, sehr effizient, wichtig und notwendig, dass wir hier noch mehr machen. Und doch gerade die Future Skills, die wir vorhin angesprochen hatten, denn nur die oder nur mit denen kann das Unternehmen langfristig erfolgreich bleiben. Wir merken es gerade, viele Unternehmen wandern leider aus Deutschland ab, aufgrund der nicht so einfachen Rahmenbedingungen. Und wenn wir hier in Deutschland ja die Wirtschaft eben aufrechterhalten oder eben den Stand haben, halten wollen, wie wir ihn aktuell haben, müssen wir in die Fort- und Weiterbildung investieren und den Rahmen für die Unternehmen hier wieder verbessern, um auch wieder weiter zu investieren und auch gerade in die Mitarbeiter zu investieren.
Es geht auch um das Motivieren, eben sich weiterzubilden oder aber auch bereit zu sein, diese Flexibilität, die ja hier in dieser Sendung schon ganz, ganz oft angesprochen wurde, aufrecht zu erhalten. Es geht um Jobsuchende, es geht um Jobwechsler, es geht um Berufseinsteiger, die alle ihre Kompetenzen kontinuierlich weiterentwickeln sollen, sich flexibel an neue Anforderungen anpassen sollen. Olaf Schmiemann, wenn Sie auf Ihre Schülerinnen und Schüler gucken am Berufskolleg in Witten, wenn man ihnen das vermitteln will, dann muss man ihnen sagen, Leute, ihr habt jetzt einen Abschluss, aber damit ist es lange nicht getan. Richtig?
Das auf jeden Fall. Also das machen wir aber schon lange. Ne? Das ist ein Zwischenschritt. Egal wie hoch der Bildungsabschluss ist, den die bei uns erwerben, ob es jetzt das Ende der Berufsausbildung ist oder ob die bei uns die Abitur gemacht haben, es ist ein Zwischenschritt. Und wir gehen davon aus, dass wir das Rüstzeug bei denen gelegt haben, sich weiterzuentwickeln, ihre Fähigkeiten immer noch weiter auszubauen. Wir beginnen zu Beginn ja damit, dass sie sich selber ihre Wege suchen. Das sind ja Multi-Optionen, die sie im Moment haben. Also wenn ich mir anschaue, wir haben 324 Ausbildungsberufe in Deutschland. Wie soll man da den Überblick behalten, was so meine Richtung ist halt irgendwie? Das ist ja alles nicht so einfach und die Zukunft ist unklar. Aber da zu sagen, wenn ihr agil bleibt, wenn ihr euch weiterentwickelt und wenn ihr diese Future Skills, über die haben wir jetzt ganz viel schon gesprochen, im Endeffekt habt, um euch weiterzuentwickeln, dann sind das die Sachen, die KI und neue Technologien einfach nicht können. Ja, die können nicht respektvoll sein, die können nicht Empathie, die können nicht Fantasie. Und da müssen wir sie mal wieder ermutigen, da weiter dran zu bleiben und ein reifes Urteilsvermögen auch zu entwickeln, um die Qualität und die Aussage von eben KI und neuen Technologien dann auch bewerten zu können.
Und wir haben jetzt eigentlich schon keine Zeit mehr, noch weiter in die Zukunft zu schauen. Vielleicht noch ganz kurz, Volker Wittwal, Sie haben am Anfang gesagt, es wird sich ganz, ganz viel verändern, haben uns den Arbeitsmarkt beschrieben, aber Angst davor muss keiner haben, oder?
Nein, mehr Eigeninitiative hatte ich ja schon gesagt und wir brauchen einfach zu den Grundlagen eine andere Haltung. Also wenn man einfach damit prahlt, dass man Mathe nicht kann, dann ist das schon mal eine schlechte Voraussetzung und wir sollten einfach diese Skills mehr auch fördern und würdigen, wie es zum Beispiel auch im PISA-Land Singapur oder auch in Israel ist.
Und mit diesem Appell enden wir. Die Sendung ist zu Ende. Ich danke Ihnen allen, dass Sie zugehört haben, mitgemacht haben. Ich bin Petra Einsminger und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstag.